Als überzeugter Kapitalist setzt sich Rainer Titelmann, Investor, Buchautor und Historiker, kritisch mit der Entwicklung in Deutschland auseinander. Kurz vor der Bundestagswahl habe ich mit ihm gesprochen. Rainer Titelmann benennt klar, was schief läuft und was sich im Denken und in der Politik ändern muss, damit es wieder aufwärts geht. Und damit willkommen bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Titelmann, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo.
Wissen Sie schon, wen Sie wählen werden am 23.02.?
Ja, weiß ich.
Viele Bürger sind ja noch unentschlossen.
Ja, das wird immer so gesagt, besonders die, die in den Umfragen schlecht dastehen, die erzählen jeden Tag dreimal, dass noch 30% der Wähler unentschlossen sind, dass sie gar nicht wissen, was sie wählen wollen, ich glaube das immer nicht so richtig. Ja, vielleicht sagen das viele Leute in der Befragung, dass sie noch nicht so genau wissen, ob das wirklich so ist, dass die das tatsächlich nicht wissen. Da habe ich so gewisse Zweifel. Also vielleicht kann ich mich auch schlecht in jemanden reinversetzen, der erst 2 Tage vor der Wahl sich überlegt, was er da wählen soll oder so. Die Leute mag es geben, aber dass das ein Drittel der Bevölkerung ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen.
Spricht ja auch nicht unbedingt für die Parteien und ihre Kandidaten, dass die Leute nicht richtig wissen, wen sie wählen sollen.
Ja, wobei früher hat man ja immer gesagt, die Parteien, die sind nicht unterscheidbar und eines wie die andere oder es gibt zu wenig Auswahl oder Angebot. Ich meine, das ist doch inzwischen tatsächlich anders. Ja, klar, die Partei, die jetzt 100% meinen Meinungen entspricht, die gibt es natürlich auch nicht. Ja, da müsste es ja praktisch dann 80 Millionen Parteien geben, wenn man dann 100% seine Meinung wiedergespiegelt sehen wollte. Aber es ist doch eine gewisse Auswahl, ist doch ein Spektrum durchaus da. Also
ist die nächste Wahl aus Ihrer Sicht eine der wichtigsten in der Geschichte der Bundesrepublik?
Ja, das ist auch was Politiker regelmäßig vor jeder Wahl sagen. Also ich kann mich eigentlich an keine Wahl erinnern, weder in Deutschland noch im anderen Land, wo die Politiker nicht gesagt haben, die Wahl, die sei so wichtig wie keine andere vorher und jetzt würden die Weichen gestellt. Also die Wahl ist natürlich wichtig, aber ob sie jetzt wirklich wichtiger ist als alle anderen Wahlen davor oder danach, das würde ich so nicht sagen.
Na, ich hatte das so gefragt, weil ja Deutschland in einer schwierigen Phase ist, ne? Mit 2 Rezessionsjahren in Folge. Man spricht von einem strukturellen Wandel, der nötig ist. Und dass da ja schon irgendwie was, also dass da was bewegt werden muss jetzt.
Ja, müsste. Nur ich glaube nicht, dass sich Grundlegendes ändern wird. Ja, das ist ja das Problem. Also ziemlich egal, wie die Wahl jetzt ausgeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich jetzt die Änderungen ergeben werden, die meiner Meinung nach notwendig wären. Es müsste eigentlich ein Bundeskanzler kommen, der jetzt eine Rede hält mit folgendem Inhalt. Erstens, hiermit erkläre ich die Energiewende für gescheitert und beendet. Zweitens, hiermit erkläre ich die Mobilitätswende für gescheitert und beendet. Drittens, hiermit erkläre ich die gesamte Migrationspolitik für beendet und wir übernehmen ab morgen das Modell zum Beispiel von Dänemark. Drittens, wir werden alles tun, dass wieder Kernkraftwerke perspektivisch entstehen. Viertens, wir werden den Verteidigungshaushalt auf 3,5% setzen. Fünftens, wir werden das Bürgergeld radikal reformieren. Sechstens, wir werden die Entwicklungshilfe komplett einstellen, weil sie in Wahrheit niemandem nützt. Siebtens, wir werden die ganze Demokratieförderung, sogenannte, wo linke Gruppen gefördert werden, werden wir sofort einstellen. Also das wären nur so ein paar Sachen, ich könnte es auch fortsetzen. Diese Rede wird nicht gehalten werden, sondern es werden dann bestimmte Korrekturen sicherlich erfolgen, aber das wahrscheinliche Szenario ist doch im Moment, dass die CDU/CSU die Wahlen gewinnen wird und dass die eine Koalition machen, höchstwahrscheinlich mit der SPD, möglicherweise, wenn die FDP reinkommt, mit der FDP und der SPD. Aber die SPD selbst wenn die CDU doppelt so stark ist, die will natürlich auch einige Punkte einbringen. Ja, und das wird sich in der Wirtschaftspolitik zeigen, in der Steuerpolitik, in der Migrationspolitik. Also es wird wieder drauf hinauslaufen. Und das liegt halt im Wesen von einem Verhältniswahlrecht, wie wir es haben, im Unterschied zu Parteien, zu Ländern, wo Mehrheitswahlsysteme herrschen, dass Kompromisse gebildet werden. Jetzt manche sagen, Kompromisse sind gut. Mag sein, manchmal ja, aber es gibt auch Zeiten, wo eigentlich Kompromisse schlecht wären, weil eigentlich eine radikale Kehrtwende notwendig wäre. Ich will mal das Grundproblem in Deutschland in einem oder zwei Sätzen auf den Punkt bringen. Und der Satz heißt, der Staat ist überall zu stark, wo er schwach sein müsste, und ist überall zu schwach, wo er stark sein müsste. Also es geht für mich nicht darum, stark oder schwacher Staat, sondern es geht für mich darum, dysfunktionaler Staat, ist meine Überschrift. Was meine ich damit? Also wo ist der Staat zu stark? Zum Beispiel in der Einmischung in das private Leben der Bürger. Das war in der Corona-Politik so, das ist in der Wirtschaftspolitik so, habe ich ja gesagt, dass man den Unternehmen vorschreibt, welche Art von Autos sie bauen müssen. Und es gibt ganz viele Bereiche, ja, wo sich laufen, das ist nicht nur von Deutschland, das geht auch vieles von der EU aus. Ja. Also zum Beispiel, ich werde jedes Mal daran erinnert, jeden Tag, weil ich trinke sehr viel Milch, jeden Tag 2 Liter. Und immer wenn ich die Milch aufmache, in letzter Zeit schwappt da immer was raus und über uns bekleckere ich mich. Warum? Weil es da diese dusselige Regelung gibt, dass dieser Deckel, dass der da festgemacht wird. Ist jetzt eine Kleinigkeit, ja. Aber die ist ganz gut, weil die erinnert mich immer daran, dass ich sage, wieder so eine schwachsinnige Regelung. Und davon gibt es halt unzählig viele. Es gibt zum Beispiel insgesamt 25.000 Bauvorschriften in Deutschland. 25.000. Dann wundert man sich, dass das Bauen so teuer ist. So, das heißt, da mischt sich der Staat zu stark ein. Das wollten Sie ja als Beispiel hören. Da ist er zu stark in vieler Hinsicht. Und woanders ist er aber zu schwach. Bei der äußeren Sicherheit, ja. Unser Land ist ja gar nicht verteidigungsfähig. Also da, wo der Staat stark sein müsste, ist er schwach. Oder innere Sicherheit, ja, wo der Staat viel zu schwach aufgestellt ist. Die Polizei wird zu schlecht bezahlt, ist zu schlecht ausgerüstet, ja. Und da müssen wir die Prioritäten einfach verändern.
Bedauern Sie, dass kein Millet antritt?
Ich glaube, für Millet, so dringend er notwendig wäre für Deutschland, dass die Zeit da noch nicht gekommen ist, ja. Ich war ja in Argentinien 2022, 2023, 2024, also jetzt jedes Jahr, und habe die Milei-Bewegung von den Anfängen beobachtet, wo sie noch ganz schwach war. Bevor der Milei kam, da gab es erstmal eine geistige Wende in Argentinien. Ja, also was heißt es? Ich kenne die Leute von den Thinktanks, die praktisch systematisch lange, über Jahre oder sogar Jahrzehnte zum Teil daran gearbeitet haben, dass sich da Einstellungen in der Bevölkerung ändern, Einstellungen zum Staat, zur Marktwirtschaft. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist bei einem Land das Gleiche wie bei einem Individuum. Wenn Sie jetzt als Mensch Ihr Leben ändern wollen, dann müssen Sie zuerst, wie man heute so sagt, Ihren Mindset ändern, Ihre Einstellung ändern. Das ist der erste Schritt. Und wenn jetzt ein Land sich ändern will, muss das Gleiche auch geschehen. Und dass dann irgendwann auch ein Politiker kommt, ja, das kann wie in den USA damals beim Reagan ein Schauspieler sein. Das kann auch ein Ökonom mit der Kettensäge sein, wie in Argentinien oder wie damals in Großbritannien eine eiserne Lady, wie die Maggie Thatcher. Klar, ein Politiker wird dann auch gebraucht, kann man auch nicht unterschätzen, aber der bildet letztlich ja nur ab, was ich vorher schon im geistigen Bereich an Änderungen im Positiven oder Negativen vollzogen hat. Und da glaube ich, dass wir da noch nicht stehen. Deswegen glaube ich auch, dass bevor man jetzt an Lösungen von Parteien her denkt, dass man dran arbeiten muss, und da versuche ich ja einen gewissen kleinen Beitrag auch mit dem, was ich mache, zu leisten, dass sich im Denken in unserem Land etwas ändert.
Was ist das denn für eine Änderung beim Denken, die da einsetzen muss?
Also der Grundfehler im Denken der Deutschen sind 2 Fehler, sage ich. Erstens, das nenne ich Etatismus, das heißt diese grenzenlose Staatsgläubigkeit, dass ich vom Staat alles erwarte, statt zu sagen, ich bin der Meister meines eigenen Schicksals. Ja. Und das Zweite ist diese ideologische Weltfremdheit und dieser Missionierungsglauben bei vielen, dass insbesondere im grünen Bereich, ja, dass wir die Probleme der ganzen Welt lösen könnten, so nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, das sind so zwei große Denkirrtümer, wo sich was ändern müsste.
Das heißt also, ich nehme mein Schicksal mehr selber in die Hand, statt auf den Staat zu schauen und eben halt nicht zu glauben, dass wir alles besser wüssten.
Ja, ich gebe da mal ein Beispiel für das Erste, ja. Wieder, wo ich in Argentinien war, die hatten das nämlich noch stärker als wir Deutschen. Alles der Staat, alles muss vom Staat kommen, ja. Da habe ich eine Veranstaltung gehabt vor 2 Jahren, da saß ein junger Mann in der ersten Reihe und ich habe den gefragt, sag mal, hast du eine Freundin? Der hat nicht so besonders ausgesehen, da habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich hat er keine Freundin. Sagt er, nee, habe ich nicht. Da sagt ich, wünschst du dir eine richtig hübsche Freundin? Oh ja, hat er gestrahlt. Da habe ich gesagt, und was denkst du jetzt, wer dir diese hübsche Freundin bringen wird? Der Staat? Die Regierung? Und hat er gelacht, hat gesagt, nee, glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, was glaubst du, wer ist dafür verantwortlich? Da sagt er, na, ich glaube, das bin ich. Da habe ich gesagt, siehst du, jetzt hast du meine gesamte Lebensphilosophie vom Denken her verstanden, weil es ist nicht nur mit der hübschen Freundin so, es ist mit allen Dingen, das ist mit Geld oder mit allen Dingen, die wichtig sind im Leben, das wird ja nicht die Regierung bringen, nicht der Staat, sondern das muss von dir kommen. Da hat er gelacht und hat es verstanden.
Sehen Sie denn da schon irgendwie so einen Prozess, der in Gang gekommen ist? Oder hat sich da gar nichts geändert in den letzten Jahren?
Gar nichts würde ich nicht sagen, ja, aber es gibt immer wieder auch ermutigende Zeichen. Sag mal ein Beispiel, vor ein paar Tagen, da war der FDP-Parteitag und da hat mich davor der Vorsitzende der Jungen Liberalen aus Nordrhein-Westfalen besucht. Ich bin auf den aufmerksam geworden, weil er den Wahlkampf mit dem Titel von meinem Buch macht. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und der hat also deckungsgleich genauso gedacht wie ich und ist immerhin Chef der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht wird er auch mal Chef der Jungen Liberalen insgesamt, was zu begrüßen wäre, weil die traditionell sehr links sind. Also das merke ich immer, es gibt viele junge Leute gerade auch. Ich merke das ja, die Leute, die auch meine Bücher lesen, die schon so in eine ähnliche Richtung denken. Ja, die wollen, klar, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es auch manche, die ganz links und grün sind. Zum Beispiel dieses Revival der Linken, das kommt jetzt auch speziell von ganz jungen Leuten in Großstädten, ja. Aber da gibt es auch welche, die ganz anders ticken. Die gehen dann halt zum Teil heutzutage in Richtung AfD. Ja, die gehen aber zum Teil auch in eine andere Richtung. Also deswegen, ich sehe schon da Anfänge von diesem Umdenken bei einigen Menschen. Aber da sind wir noch lange nicht da, wo man sein müsste, dass sich das dann auch politisch umschlägt. Vor allen Dingen hat es noch keinen parteipolitischen Niederschlag gefunden. Das ist ja das, was Sie ansprechen, weil ich selbst bin ja seit 30 Jahren Mitglied der FDP. Da gibt es ja auch viele Dinge, die mir gefallen. Da gibt es aber auch sehr viele Dinge, die mir nicht gefallen. Und im Prinzip müsste eigentlich die FDP insbesondere da, sagen wir, sich grundlegend repositionieren. Und das sehe ich im Moment noch nicht so.
Was müsste denn geschehen, damit hier wieder so eine Aufbruchstimmung in dem Land herrscht?
Aufbruchstimmung, ja, ich würde gar nicht, die Aufbruchstimmung ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass der Etatismus im Denken der Menschen und die Weltfremdheit beendet wird. Also ich würde mal als große Überschrift sagen, was ich überall sehe, Weltfremdheit. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also da gibt's doch relevante Teile der Bevölkerung, die glauben, dass wir mit der deutschen Energiepolitik und Klimapolitik die Welt retten können. Wenn man denen dann sagt, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland noch nicht mal 2% zum weltweiten CO2-Ausstoß beiträgt, dann war das Argument immer, ja, mag ja sein, aber wir sind ein Vorbild für den Rest der Welt und die machen es uns dann alle nach. Jetzt ist natürlich völlig absurd. Also ich war in den letzten 2 Jahren in 30 Ländern unterwegs. Ich habe kein einziges Land gesehen, die gesagt haben, wir müssen das jetzt so machen wie Deutschland. Ich habe eher sehr viele gesehen, die den Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, in Deutschland sieht man ganz gut, wie man es nicht machen muss. Ja, aber es gibt immer noch Leute, dann gab es auch viele, die in der Migrationspolitik war das Gleiche. Die Frau Merkel hat immer auf europäische Lösungen gedrungen und hat damit gemeint, dass sich die anderen Länder alle ihrem Kurs der Willkommenskultur und der offenen Grenzen anschließen soll. Jetzt ist aber inzwischen das Gegenteil der Fall, dass wir eigentlich eines der wenigen verbliebenen Länder sind, die nicht eine restriktive Migrationspolitik betreiben. Ja? Dann nehmen wir mal die Verteidigungspolitik. Ja? Das sind jahrelang sind wir ja zum Pazifismus erzogen worden und haben das, dass die Menschen, also diese Parole Frieden schaffen ohne Waffen, und das geht ja in alle Parteien rein, jetzt gar nicht zu sprechen, BSW, aber auch in der AfD. Da sehen wir ja zum Teil die gleichen Parolen, die in der Friedensbewegung der 80er Jahre waren. Die haben dann auch gesagt, Frieden schaffen ohne Waffen. Und das sieht man ja auch im Verhältnis jetzt, die Naivität aus meiner Sicht in Bezug auf die imperialistische Bedrohung Europas durch Russland, die von vielen ignoriert wird. Also ich sag mal, insgesamt sind die Deutschen ein Volk von Traumtänzern geworden, die denken, imperialistische Aggressoren, oder nicht alle, aber viele denken, könnten mit Friedenstauben, wenn wir Friedenstauben basteln, bekämpft werden. Die Probleme mit der Migration ließen sich durch eine Lichterkette lösen oder durch Omas gegen rechts, die demonstrieren. Also es ist alles so ziemlich verwirrt. Und eine realistische Betrachtung der Situation, die ist nicht da. Ja? Und das größte Problem sehe ich darin, dass wir in den letzten Jahren immer mehr uns in Richtung Planwirtschaft bewegt haben. Also das finden manche vielleicht übertrieben, wobei ich höre das jetzt öfters auch als Kritik. Vor 5 Jahren war ich fast der Einzige, der gesagt hat, das ist eine Gefahr der Planwirtschaft, wo ich damals mein Buch rausgebracht habe, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das war 2018, da habe ich viel kritisiert und haben gesagt, Herr Zinnemann, Sie kämpfen ja da gegen Papiertiger, das weiß doch jeder inzwischen. Was erzählen Sie da, Gefahr von Planwirtschaft und so weiter? Das sind doch alte Kämpfe, die sie da führen, die längst vorbei sind. Inzwischen sehe ich doch, dass viele Menschen doch beginnen, das zu erkennen, dass wir uns leider in Richtung Planwirtschaft entwickeln. Und die Leute verstehen aber viele nicht genau, was damit gemeint ist. Also deswegen will ich es mal kurz erklären. Der Unterschied zwischen der Marktwirtschaft auf der einen Seite und der Planwirtschaft ist ja der. In der Marktwirtschaft entscheiden Unternehmen, Unternehmer, was produziert wird. Am Schluss sind es die Konsumenten, die jeden Tag darüber abstimmen, indem sie Produkte kaufen oder nicht. In der Planwirtschaft glauben Politiker, dass sie klüger sind als Millionen von Konsumenten und Unternehmern und entscheiden das. Und das ist ja was wir bei unserem Wirtschaftsminister und Kinderbuchautor Habeck jetzt gesehen haben, der sich für klüger hält als Millionen von Unternehmen und Konsumenten. Und der dann, da gebe ich meine Subvention, weil ich weiß ja genau, wie die Zukunft aussieht und welche Produkte die richtigen sind, ist jetzt immer wieder schief gegangen. Und das hat aber nicht mit dem Habeck angefangen, sondern es hat mit der Merkel schon angefangen, was ja völlig absurd ist. Man sagt auf der einen Seite, die Klimakatastrophe steht kurz bevor, wir müssen jetzt den Weltuntergang in letzter Sekunde abwenden. Auf der anderen Seite schaltet man alle Atomkraftwerke ab, was ja völlig absurd ist. Ja, man hätte ja eigentlich dann mehr Atomkraftwerke und zumindest die bestehenden weiterlaufen lassen müssen. Stattdessen schaltet man sie ab, was natürlich völlig absurd ist. Und ich glaube einfach, diese Weltfremdheit und das Ideologie dominiert, das ist stärker auch bei uns als in anderen Ländern. Deutschland ist das Land der Traumtänzer, wo es in allen Parteien mehr oder minder ziemlich viele weltfremde Leute gibt mit weltfremden Vorstellungen. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Da gibt es auch keine Garantie, dass es in eine gute Richtung gehen wird. Also das weiß man nicht. Ja. Manche haben ja zu mir gemeint, ja, lass die mal rot-grün machen, dass es an die Wand fährt, dann werden die Leute dann schon von selbst aufwachen. Aber das ist ja gar nicht gesagt, dass es passiert.
Sie muss ja wahrscheinlich auch als freiheitsliebender Mensch stören, wie halt hier immer über die Besteuerung von Reichen geredet wird.
Ja, also das kann man in fast allen Parteien sehen, bei manchen mehr. Also die Linkspartei, die macht geradezu eine richtige Hasskampagne gegen Reiche, auch mit absurden Parolen. Vielleicht fangen wir mal an, zum Beispiel bei denen, die sagen ja, in Deutschland dürfte es keine Milliardäre geben. Ja? So, das sagen erstmal viele Leute, jawohl, warum soll auch einer Milliardär sein? Das ist so viel Geld, das kann der ja gar nicht ausgeben. Die wissen gar nicht, was ein Milliardär ist. Die Leute, die Milliardäre sind, da ist das größte Teil des Vermögens in ihrer Firma gebunden. Das ist ja nicht jetzt so, dass der 1 Milliarde Euro auf dem Sparkonto oder so liegen hat, sondern das ist ja ein Wert der Firma. Und wenn man dann mal überlegt und schaut, wo gibt es denn viele Milliardäre? Zum Beispiel in Schweden gibt es sehr, sehr viele Milliardäre, prozentual in der Bevölkerung auch mehr als in Deutschland. Übrigens in Schweden sogar mehr als in den USA, was viele gar nicht wissen. Ja, in allen Ländern, die also, wo ein guter Lebensstandard herrscht. Ich nehme mal zum Beispiel, der größte Prozentsatz von Milliardären gibt es natürlich in Ländern wie in der Schweiz oder in Singapur zum Beispiel. Ja? Und von Millionären großen Prozentsatz. Das sind Länder, wo die Menschen ein gutes Leben haben. Jetzt nehmen wir mal die Länder, wo gibt es jetzt, es gibt ja diese offiziellen Statistiken immer von Forbes zum Beispiel oder von Bloomberg, wo dann gesagt wird, wie viele Milliardäre gibt es im Land. In welchen Ländern gibt es jetzt keine Milliardäre? Also nach dieser Statistik. In Kuba und in Nordkorea und in manchen extrem armen afrikanischen Ländern. Ja, da muss man doch einfach mal, wenn man bei ein bisschen klarem Verstand ist, statt einfach so eine Parole rauszuhauen, sagen, okay, wo ist es denn realisiert, das Land ohne Milliardäre? Aha, in Kuba, in Nordkorea und in den ärmsten afrikanischen Ländern. Und wo gibt es viele Milliardäre? In der Schweiz, in Schweden, in Singapur, da ist doch die Frage ganz einfach, ja, bitteschön, in welchem Land möchtest du jetzt leben? Warum das so ist, könnte ich auch erklären. Ja, aber sagen wir einfach mal von der Empirie, von der Tatsache. Gut, das ist jetzt in der Linkspartei am extremsten. Aber klar, auch wenn man sich die Reden anhört von Leuten wie der Saskia Esken, ja, da wird ständig nur gegen die Besserverdiener und die, wie das mal gesagt wird, mit den breiten Schultern und die so viel haben, da wird einfach versucht, Neid zu mobilisieren. Und jetzt auf der anderen Seite, selbst in einer Partei wie in der FDP, die da sicherlich am weitesten davon entfernt ist, da werden sie auch jetzt kaum einen finden, der einfach mal sagt, er schwingt sich zum Verteidiger der Milliardäre oder der Millionäre auf. Ja, die Leute haben ja ein Problem damit. Nehmen Sie mal den, das ist ja schon ein paar Jahre her, vielleicht erinnern Sie sich noch, da hat die Bild-Zeitung den Friedrich Merz mal gefragt, ob er Millionär ist. Ja, und dann hat er so rumgedruckst, mir geht's gut, aber er wollte es irgendwo nicht sagen. Ja, jetzt nehmen Sie umgekehrt die USA, der Trump, der hat jahrelang übertrieben sein Vermögen. Ja? Also ich kenne den Steve Forbes ganz gut, mit dem bin ich auch befreundet. Der hat mir gesagt, er hat jedes Jahr mit dem Trump immer die Diskussion gehabt, weil der Trump hat ihm immer gesagt, sein Vermögen wäre zu niedrig angegeben auf der Liste. Aber er konnte es nicht beweisen, ja, weil der Trump hat sich reicher gemacht, als er ist. Ist ja auch zuletzt sogar verurteilt worden dafür, dass er sich reicher gemacht hat. Und das zeigt natürlich schon was über die Mentalität der Länder aus. Also in den USA werden sie Präsident, werden sich noch reicher machen, öffentlich als sie sind. Und in Deutschland meinen sie, sie müssen sich unbedingt ärmer machen, als sie sind. Und das hat was mit dem Neid zu tun. Ich habe ja eine Befragung gemacht über die Einstellung zu Reichen inzwischen in 13 Ländern. Und das war sehr interessant. Also wir haben etwas berechnet, das heißt Sozialneid-Koeffizient. Ich habe das auch ich veröffentliche meine Aufsätze meistens in Fachzeitschriften. Economic Affairs, das ist eine sehr angesehene Fachzeitschrift in Großbritannien. Da habe ich neulich einen Aufsatz veröffentlicht über die Einstellung zu Reichen. Und da sieht man, von den 13 Ländern, der größte Sozialneid war in Frankreich. Also die sind unangefochtener Spitzenreiter. Aber direkt danach kamen wir Deutschen. Wenn man mal guckt, wer ist am anderen Ende? Also wo gibt es sehr wenig Neid? Dann waren das Länder wie Polen oder Vietnam. Und das sind zum Beispiel Länder, die ziemlich dynamisch sind. Ja, also da sind die Reichen halt, gerade Vietnam, da kenne ich mich gut aus. Ich habe ein Buch geschrieben über Vietnam. Ich habe auch jetzt einen Film gerade gedreht, der wird in ein paar Monaten rauskommen über Vietnam. Also ich habe mich da intensiv mit beschäftigt. Da sind Reiche Vorbilder einfach für die Menschen. Ja, ein erfolgreicher Unternehmer ist einer, da schauen die meisten auf und sagen, so möchte ich auch sein. Und bei uns sind die eher Sündenböcke. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft. Ja, wenn jetzt ein ganzes Land versucht nachzueifern, wie kann ich auch reich werden, wie kann ich Vermögen aufbauen, oder wenn die Leute, die Politiker den ganzen Tag nachdenken drüber, wie kann man jemandem noch was wegnehmen oder mehr besteuern. Das ist natürlich, macht was mit dem Land. Und deswegen ist vielleicht auch ein Grund, warum wir in Polen und Vietnam jetzt seit schon 2-3 Jahrzehnten eine sehr positive Entwicklung haben und in Deutschland eine negative Entwicklung haben.
Das ist ja immer so die Sache, dass halt, wenn es darum geht, wie kriegen wir mehr Geld, da wird ja immer irgendwie überlegt, wie können wir den Spitzensteuersatz erhöhen und solche Sachen, wie können wir eine Reichensteuer einführen, ohne dabei zu bedenken, womöglich, dass natürlich die Reichen, Kapital ist auch mobil, dass man dann halt in andere Länder geht, wenn es halt einem in Deutschland nicht passt und man dann zu viel Geld abgeben muss.
Selbstverständlich, also das ist immer so. Das sieht man gerade in Großbritannien, wo dann auch sehr viele Milliardäre das Land verlassen haben. Oder damals in Frankreich wollte der frühere Präsident François Hollande, der wollte auch so eine Millionärsteuer einführen, und dann sind die Leute reihenweise abgehauen. Das ist doch klar. Die haben es ja, die müssen nicht unbedingt in dem Land bleiben. Und im Gegenteil, ein Land sollte froh und stolz sein, wenn es möglichst viel Milliardäre hat, weil umso mehr Milliardäre es gibt, kann man einfach sagen, umso besser geht es dem Land. Und das hat ja auch einen bestimmten Grund, weil Milliardäre werden dadurch Milliardäre, dass sie Unternehmen aufbauen, die dann zu einem großen Wirtschaftswachstum führen. Und ein Land mit einem sehr großen Wirtschaftswachstum, da geht es natürlich dann auch insgesamt den Menschen besser als ein Land, das wirtschaftlich stagniert. Also ich sage mal ein Beispiel, China, da gab es 1981, waren 88% der Bevölkerung, haben in extremer Armut gelebt, 88%. Dann kamen diese wirtschaftlichen Reformen, also dass Privateigentum eingeführt wurde und marktwirtschaftliche Reformen von Deng Xiaoping. Und der hat als erste Parole ausgegeben, lasst erst mal einige reich werden. Also Reichtum war ab da positiv. Und das Ergebnis ist, dass es heute so viele Milliardäre gibt in China wie in keinem anderen Land auf der Welt, außer in den USA. Aber man kann sagen, dass gleichzeitig die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, von 88% 1981 auf unter 1% gesunken ist und die Zahl der Milliardäre von 0 auf den zweithöchsten Stand der Welt gestiegen ist. Und das zeigt ja, dass eine Theorie falsch ist, gegen die ich mich immer wende. Ich nenne das Nullsummendenken. Also Nullsummendenken, das ist das Denken von allen Antikapitalisten, die glauben, dass die Reichen deshalb reich sind, weil sie den Armen irgendwas weggenommen haben. Aber dann frage ich, wie kann es denn sein, dass dann in so einem Land gleichzeitig die Zahl der Reichen steigt, während die Zahl der Armen zurückgeht? Und das ist so dieses Denken, also ich muss mal gucken, ob ich zusammenkriege. Das wird eigentlich klassisch in einem Gedicht ausgedrückt von Bertolt Brecht. Das geht so, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja, das ist so für mich das dümmste Gedicht, was es gibt, wo praktisch ganz kurz dieser Nullsummenglauben erklärt wird.
Lasst uns wieder zurück auf Deutschland kommen. Wo sehen Sie denn hier jetzt so die nötigen Hebel, die umgelegt werden müssten? Ich hatte ja vorhin ja gefragt, was muss geschehen, damit hier wieder so eine Aufbruchstimmung herrscht? Weil ehrlicherweise hat man ja den Eindruck, dass die Leute irgendwie sehr pessimistisch sind und sehr düster in die Zukunft blicken.
Ja, das ist ja auch berechtigt. Ja? Ich meine, warum sollen die Leute auch positiv in die Zukunft schauen? Ich mache das auch nicht, wenn eigentlich nichts dafür spricht. Ja? Und da müssten ja erstmal die entsprechenden wirtschaftlichen Reformen stattfinden. Also ich sehe da keinen radikalen Gesinnungswandel, wie er notwendig wäre. Man macht da ein bisschen anders. Also in der Verteidigung wird man vielleicht statt 2% dann irgendwo mit Ach und Krach 2,4% für Verteidigung ausgeben, was aber absolut nicht lang. Und vielleicht dann gibt es irgendwelche Ausnahmen, hat man schon durchgesetzt beim Verbrenner für irgendwelche E-Fuels, die es aber gar nicht gibt. Ja, das sind alles so kleine Sachen. Und deswegen befürchte ich, dass die Unzufriedenheit noch größer wird. Und das wird natürlich auch zu einer weiteren Stärkung der AfD führen, was ich jetzt nicht positiv finde. Da muss man auch sagen, die Auseinandersetzung mit der AfD ist ja völlig falsch gelaufen. Die anderen Parteien kritisieren die AfD hauptsächlich an einem Punkt, an der Migrationspolitik. Aber das ist ja genau der Punkt, wo es am meisten die Parteien selbst versagt haben. Ich kann doch nicht da, wo ich selbst total versagt habe, einen anderen, der dann kommt und kritisiert, ihn daran kritisieren. Das heißt, wenn ich einen Gegner habe, greife ich den doch nicht am stärksten Punkt an. Und das ist bei der AfD das Migrationsargument, sondern am schwächsten Punkt. Ich meine, sieht man doch auch, gucken Sie mal, die AfD, die hat es jetzt in den letzten 3 Jahren verdoppelt. Und das ist doch, da muss doch jeder sehen, dass es falsch ist, die Art, wie man sich jetzt mit ihr auseinandergesetzt hat. Der Einstein hat mal gesagt, wer immer wieder das Gleiche macht und denkt, dass was anderes bei rauskommt, der ist geistesgestört. Und das kann ich auch sagen, das ist geistesgestört, wenn ich die AfD immer in einer bestimmten Weise bekämpfe und die wird immer stärker und dann denke, ich muss jetzt noch mehr davon machen. Nee, ich bin auch dafür, dass man sich mit der Partei sachlich auseinandersetzt. Ja, man kann auch jemanden kritisieren, ohne mit Schaum vor Mund immer sein, den Ekel auszuspucken, so wie das viele Politiker machen. Damit holt man doch keine AfD-Wähler zurück. Die fühlen sich doch dann selbst bespuckt. Was breche ich mir denn ab, wenn ich sage, da habt ihr einen Punkt und da habt ihr recht und da liegt ihr total daneben. Ja, da wird man doch viel glaubwürdiger, als wenn ich pauschal einfach sage, die Partei hätte überall Unrecht. Und ich meine, das ist ja auch Quatsch. Das führt ja dann bei den Abstimmungen zu den absurden Dingen, was der Merz jetzt mal versucht hat zu sprechen. Ja, wenn die AfD sagt, 2 und 2 ist 4, dann muss ich dann sagen, es ist 5, nur damit die mir nicht zustimmt.
Sehen Sie als Historiker eine Phase in der Geschichte Deutschlands, die mit der heutigen vergleichbar ist?
Nein, sehe ich nicht. Also wir haben oft, wir Deutschen neigen so ein bisschen zum ideologischen Traumtänzerei und sind anfällig für Ideologien. Trotzdem würde ich es nicht vergleichen, aber ich meine, es ist ja kein Zufall. Der Nationalsozialismus ist in Deutschland letztlich geboren. Der Marxismus ist aber auch in Deutschland geboren. Der Wohlfahrtsstaat von Bismarck ist auch in Deutschland geboren. Also wir sind schon ein Volk, das generell in der Geschichte, wo Pragmatismus nicht immer so die Stärke war, sondern eine gewisse Verführbarkeit mit ideologischen Ideen. Trotzdem würde ich jetzt die Phase, die wir haben, nicht vergleichen mit irgendeiner anderen Phase in der deutschen Geschichte.
Ist etwas, das Sie zuversichtlich stimmt, dass es nicht doch alles den Bach runtergeht?
Zuversichtlich eigentlich nur eine Sache, damit tröste ich mich manchmal. Als Historiker weiß ich, dass die Geschichte voll von Überraschungen ist. Negativen oft, ja. Zum Beispiel, wer hätte jetzt vor 15 Jahren vorhergesagt, den russischen Überfall auf die Ukraine zum Beispiel? Ziemlich wenig Leute. Wer hätte vor 50 Jahren das Internet vorhergesagt? Wer hätte noch vor 10 Jahren vorhergesagt, was du heute alles mit ChatGPT praktisch jeden Tag anstellen kannst? Also da gibt es schon positive Überraschungen. Oder wer hätte vorher gesagt, dass ein Javier Milei gerade in Argentinien kommt und da Reformen macht, an denen sich andere Länder hinterher orientieren? Wer hätte vorher gesagt, dass ein privater Unternehmer, der Elon Musk, Raumschiffe baut, die denen der NASA technisch weit überlegen sind und mit die demnächst zum Mars fliegen werden. Das hätte alles niemand vorhergesagt. Ja? Also es gibt positive Überraschungen, gibt auch negative Überraschungen in der Geschichte, beides. Ja? Und das ist eigentlich das einzige Abstrakte, wo ich mich mit trösten kann, dass ich sage, hoffen wir mal auf die positive Überraschung. Die Geschichte ist nicht vorherbestimmt. Aber wenn man jetzt jenseits dessen nüchtern analysiert, das gibt ja viele, die, wie gesagt, glauben, wenn es immer schlimmer wird, dann kommt automatisch eine Lösung zum Guten. Das ist so, die Leute, die halten Geschichte für einen Hollywood-Film. Da ist es ja immer so, im Hollywood-Film, dann ist auch ganz schwierig, und der Held stirbt fast, aber am Schluss kommt dann das Happy End. Ja, nur ist jetzt die Geschichte ist nicht ein Hollywood-Film, sondern das kann auch über Jahrzehnte immer schlechter werden. Ich bringe mal 2 Beispiele aus der Geschichte. Argentinien habe ich eben schon erwähnt, aber was viele nicht wissen, Argentinien war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. So ähnlich wie die USA. Gab nur 3 Länder ungefähr, die waren so reich wie Argentinien. Und dann über fast 100 Jahre kam der Niedergang mit dem Peronismus. Zum Beispiel, die hatten seit 1945 in jedem einzelnen Jahr eine 2-stellige Inflationsrate, mit Ausnahme der 90er Jahre, wo es anders war. Können Sie sich mal vorstellen, da hätten wir beide in unserem Leben nie was anderes erlebt als 2-stellige Inflation. So. Das heißt, das ging praktisch 100 Jahre lang der Niedergang. Hoffen wir, der ist jetzt gestoppt. Weiteres Beispiel, Venezuela. Venezuela war 1970 eines der 20 reichsten Länder der Welt und das reichste Land Lateinamerikas. Dann haben die angefangen mit dem Quatsch, den wir jetzt auch machen in Deutschland. Immer mehr Regulierung, besonders hatten die sehr starke Arbeitsmarktregulierung und es wurde schlechter. Kam dann aber eine Besserung? Nee, dann haben die Leute gesagt, irgendwann, die waren dann unzufrieden, weil es bergab ging und haben dann Hugo Chavez gewählt, großes Vorbild von Sarah Wagenknecht über 15 Jahre lang, der dann das Land erst richtig in Abgrund gefahren hat. Ergebnis heute, ein Drittel der Bevölkerung von Venezuela ist geflohen vor Armut. Ein Drittel ist geflohen. 80% leben in Armut. Ja, das Land ist vollkommen runtergewirtschaftet. Nebenbei ist auch die Demokratie abgeschafft worden. Und das ist ein Prozess, der jetzt über Jahrzehnte ging. Das heißt also, als Historiker kann ich kein Zweckoptimist sein, der sagt, es kommt schon irgendwann immer die Erlösung, die Hoffnung. Natürlich tue ich das, was ich in meinem bescheidenen Maße beitragen kann, dafür, dass es besser wird und Aufklärungsarbeit zu leisten mit meinen Büchern oder mit meinen Artikeln oder auch mit so einem Interview, wie wir es heute machen. Ja, in dem bescheidenen Maß, wo ich das tun kann, tue ich was dafür. Aber ich bilde mir natürlich nicht ein, dass ich jetzt die Geschichte von Deutschland maßgeblich beeinflussen kann, obwohl ich glaube, dass ich mit meinem Wirken, neulich hat mir einer gesagt, warum gehst du nicht in die Politik? Und da sage ich also, ich glaube, dass ich in aller Bescheidenheit mehr bewirke, als die meisten Bundestagsabgeordneten bewirken können. Ja, weil ich ja glaube, dass es alles mit der Änderung vom Denken anfängt bei den Menschen.
Mhm. Herr Tittelmann, vielen Dank.
Bedanke mich auch bei Ihnen. Danke.
Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich verlose noch einige spannende und interessante Bücher von Rainer Tittelmann, die sogar signiert sind. Die Details findest du unter dem Video.